Du, Max?
Ja, Juvi?
Welches Monster hat dir als Kind am meisten Angst gemacht?
Miep!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast mit dem Prädikat besonders lehrreich und wertvoll. Wir sind die Nerdflex, euer Team Dachschaden und 400 Kilometer entfernt von mir, mitten in der Halloween-Zeit, sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juvi.
Und wir läuten die beste Saison des Jahres ein, würde ich mal sagen.
Oh ja, da bin ich auch bei.
Halloween! Was?
Gruseln ist toll und vielleicht nicht so wie vorhin.
Ach komm, stell dich nicht so an.
Warum wolltest du das überhaupt wissen? Na gut.
Weil du jetzt eins mehr hast, was dir Angst macht. Dem Kind in dir, weißt du, dem Kind in dir. Okay, Max.
Ja?
Du hast ja den Recherche-Max gespielt.
Ich habe meinen Job getan.
Genau, in Reminiszenz an den Recherche-Bob. Und wir wollen heute ja über eine Ikone sprechen, über ein...
Absoluten Klassiker.
Ein Literatur-Weltbestseller, der ganze Schülergenerationen zum Stöhnen gebracht hat.
Und der Mittel, der über 200 Jahre alt
ist. Richtig, als die Kunstform, ich glaube, es ist die Romantik, beschrieben wurde. Und
ich glaube auch.
Und er hat so viel in den letzten 200 Jahren geprägt, wie fast nichts anderes. Vielleicht ein kleines bisschen die Dampfmaschine, aber das ist schon Kopf an Kopf rennen.
Aber das könnte mit einspielen, je nachdem, wo man hinguckt.
Ja, das stimmt. Die Geburtsstunde des Steampunk, wenn man so will. Mhm.
Ja. Wir wollen uns damit mit Frankensteins Monster beschäftigen.
Der moderne Prometheus.
Ganz genau. Das ist auch der Originaltitel. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Also, selbst im Original, also im Englischen. Ja, ich wiederhole es jetzt nicht auf Englisch. Und das Ding wurde...
Halt, stopp. Als Frau musst du sagen, wer es geschrieben hat.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Haus raus, jetzt sofort, los.
Wurde 1818, deswegen ist es über 200 Jahre alt, von Mary Shelley geschrieben. Also zu einer Zeit, wo Frauen noch schlechter behandelt wurden, als das jetzt der Fall ist. Und war dadurch halt noch viel weltbewegender und so besonders so prägend, dass es so prägend ist. Das ist großartig.
Mhm. Ja. Max, erzähl uns was. Erzähl den Hörwesen und mir eine schöne, kuschelige, kleine Geschichte. Was weißt du so über Frankensteins Monster, über Mary Shelley, über vielleicht auch über die Zeit? Keine Ahnung. Hast du irgendwas über die Zeit?
Das ist, glaube ich, gerade so noch das Ende der viktorianischen Zeit oder ich glaube der Anfang, irgendwie so aus dem Dreh. Also und ich glaube etwas vor der Industrialisierung. Mhm. Dementsprechend ist so Elektrizität, meine Güte, Blitzdingszeugs, noch nicht so weit verbreitet. Es gibt die ersten Gaslaternen. Und sowas, dass halt Straßen beleuchtet werden. Die Kleidung ist sehr schick. Aber es gibt noch sehr festgefahrene klassische Rollenbilder. Mhm. Ja, der Mann fährt raus und macht irgendwelche wichtigen Dinge oder wird Arzt, Anwalt, was weiß ich. Aber die Frau hat zu Hause zu bleiben und so. Das ist nicht toll. So, ja? Nach dem Sinne. Also die Zeit war, sagen wir mal, sehr klassisch. Nicht unbedingt das Beste, glaube ich. In der Zeit hat Mary Shelley mit ihren Freunden angefangen, untereinander Horrorgeschichten zu schreiben. Und hat, ich weiß den Namen der Geschichte, wovon sie sich hat inspirieren lassen, jetzt gerade nicht, hat in der Zeit angefangen, dann Frankenstein zu schreiben. Mhm. Also, und hat das anfangs anonym veröffentlicht, weil sie als Frau hätte das ja nicht sein, hätte ja nicht sein dürfen, weil kann ja nicht erfolgreich sein. Und dann war das eben so besonders, dass es eben aufgefallen ist und dadurch durfte sie dann ihren Namen tatsächlich publik machen und hat zum Glück dafür auch die Lorbeeren bekommen, die sie verdient. Denn Frankensteins Monster kennt eigentlich, glaube ich, jeder. Ja, dieses ziemlich große Wesen, übermenschengroß, was aus verschiedensten Leichenteilen zusammengesetzt wurde und über irgendwelche Prozesse, in den Hollywood-Filmen ist das über diesen Blitz und dem lauten Lachen, it's alive!
Du musst das irre Lachen noch dahinter bringen.
Gerne.
Aber ich habe dir vorhin Angst gemacht, ja?
Gern geschehen. Hey, wir sind in der passenden Zeit. Mhm. Sie halt einen, also dass diese Szene mit dem It's Alive und dieses Lachen gehört gar nicht dazu. Das kommt aus Hollywood. Wie wir wissen, ist dieses Ding riesengroß, aber wir wissen eigentlich nur aus dem, was in dem Buch so steht, glaube ich, dass es nur groß ist und dass es halt hässlich sein soll. Weil aus verschiedensten Teilen zusammengesetzt. Und dieses klassische Bild kennen wir eigentlich erst seit 1931 durch Boris Karloff, der damals als Schauspieler in einer Hollywood-Adaption eben diese Maske bekommen hat und diese große, klobige, sehr kantige Kerl wurde. Und dadurch diesen leicht grünlichen Touch bekam. Mhm. Weil man halt irgendwie Bilder veröffentlichen konnte, die die damals geschminkt haben. Und ja, sagen wir so, Hollywood ist nicht so präzise mit der Geschichte umgegangen. Die haben in Hollywood dafür damals Namen verändert und verschoben und hier ist nicht so präzise.
Ich würde vielleicht an der Stelle einfach mal mit dem Angebot reinspringen, dass wir vielleicht mal ganz kurz eine Inhaltsangabe von dem Buch machen.
Oh, das wäre, glaube ich, sehr gut.
Dann haben wir so eine kleine Basis, mit der wir dann beleuchten können, wo Hollywood verkackt hat.
Oh, ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Basis,
um das zu wissen. Ich würde einfach mal kurz in die Wikipedia springen. Also direkt auch hier die Quellenangabe, wo die nächsten Worte herkommen. Und lese mal die Inhaltsangabe für das Buch Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley aus dem Jahr 1818. Veröffentlicht am 1. Januar 1818. Cooles Datum, 111818. Die Geschichte beginnt mit den Briefen von Robert Walton an seine Schwester. Er ist mit seinem Schiff unterwegs, um eine Passage zum Nordpol zu entdecken, jedoch hat das Eis der Arktis ihn und die Mannschaft eingeschlossen. Während der Wartezeit beobachten sie, wie eine riesenhafte Person auf einem Hundeschlitten in Richtung Norden eilt. Am nächsten Morgen nehmen sie einen Mann an Bord, der schwer krank und am Ende seiner Kräfte ebenfalls auf dem Weg nach Norden war. Es ist Viktor Frankenstein, der von Walton die nächsten Tage gesund gepflegt wird. Als er sich langsam erholt und den tödlichen Ehrgeiz in den Augen seines Retters erkennt, beginnt er, ihm seine Lebensgeschichte zu erzählen. Viktor war bereits in seiner Kindheit in Genf überaus intelligent und von einem unstillbaren Wissensdurst getrieben. Bereits früh kam er in Kontakt mit den Werken des Alchemisten Cornelius Agrippa und seiner Gesinnungsgenossen Albertus Magnus und Paracelsus. Doch bald erkannte er, dass deren Wissensstand weit überholt und fehlgeleitet war. Mit 17 reiste er nach Ingolstadt, um an der dortigen Universität Naturwissenschaften zu studieren, was man damals halt so machte. Während seiner Arbeiten fand er wieder Zugang zu seinen alten Mentoren und in Verbindung mit den derzeitigen Möglichkeiten entdeckte er das Geheimnis, und jetzt halte ich fest, Max, wie man toten Stoffen Leben einhaucht. Begeistert von dieser Erkenntnis beschloss er, ein menschliches Wesen zu erschaffen, und monatelang trug er die notwendigen Materialien und Apparaturen zusammen und verzehrte sich bei seiner Aufgabe. Groß und mächtig sollte es werden, doch Viktor schlammte bei der Zusammenstellung, und so war er von seiner Schöpfung bei ihrem ersten Atemzug angeekelt, so hässlich und furchteinflößend wirkte sie. Entsetzt floh er aus dem Labor und traf dabei auf seinen Jugendfreund Henry Clerval. Dieser war ihm nachgereist, um gemeinsam mit ihm zu studieren. Und weil er sich wegen des Ausbleibens von Nachrichten und Sorgen um Viktor machte, kam er halt, um zu gucken, was los ist. Dieser fürchtete sich davor, seinem Freunde die Wahrheit zu offenbaren, doch als sie in Victors Wohnung und Labor eintrafen, war das Wesen verschwunden. Puff. Victor, von der monatelangen Überarbeitung und dem Schock schwer mitgenommen, erkrankte an Nervenfieber und nur der fürsorgliche Pflege Henrys war es zu verdanken, dass er überlebte. Nachdem er wieder genesen war, widmete er sich gemeinsam mit seinem Freund den Studien und verdrängte alle Gedanken an seine Schöpfung. Kurz bevor er im nächsten Sommer seine Familie besuchen wollte, erreichte ihn ein Brief seines Vaters mit der Mitteilung, dass sein junger Bruder Wilhelm ermordet worden war. Noch in der Nacht seiner Ankunft erblickte er eine riesenhafte Gestalt und war sofort davon überzeugt, dass seine Schöpfung der Täter war. Doch an deren Stelle wurde Justine, das Hausmädchen und Gesellschafterin der Frankensteins, des Mordes bezichtigt, weil ein Medaillon, das Wilhelm zum Zeitpunkt seines Todes getragen hatte, bei ihr gefunden wurde. Und es gibt natürlich keine andere Erklärung, weil und so, ne? Geht ja gar nicht. Trotz der nachdrücklichen Fürsprache von Victor und dessen Adoptivschwester Elisabeth wurde Justine für schuldig befunden und hingerichtet. Victor, der den wahren Täter kannte, verging in den nächsten Tagen förmlich vor Schuldgefühlen und Selbstmitleid, wagte es jedoch nicht, die Wahrheit zu offenbaren. Stattdessen unternahm er weite Streifzüge in die Umgebung, um sich abzulenken. Dabei traf er auf das von ihm geschaffene Wesen. Dieses erzählte ihm, dass es durch das versteckte Beobachten einer Bauernfamilie sprechen und lesen gelernt hatte. Doch obwohl es der Familie im Winter durch das Hacken von Brennholz und die Beseitigung des Schnees heimlich geholfen hatte, gerieten die Bauern in Panik, als es sich ihnen schließlich offenbarte. Sie schlugen es und flohen dann vor ihm irgendwo hin. Wütend und wütend und enttäuscht machte es sich daher auf den Weg zu seinem Schöpfer. Dessen Lebensgeschichte und Wohnort kannte es durch Victors Tagebuch, das es bei seiner Flucht aus dem Labor zufällig mitgenommen hatte. Der Unhold gab zwar zu, dass er Wilhelm erwürgt habe, doch konnte man dies auch als unglückseligen Unfall betrachten, da er nur die Hilfeschreie des Knabens verhindern wollte und seine Kräfte zu stark waren. Ich meine, was auch sonst, ne?
Klar.
Auch betrachtete er sich nur als Opfer der widrigen Umstände und nur die Ablehnung der Menschen habe in ihm das Böse entfacht. Daher bat er Victor, ein zweites Geschöpf zu erschaffen, eine Frau. Er hoffte sich durch ein ebenso hässliches Geschöpf, wie er es ist, Liebe und Zuneigung zu erfahren. Gemeinsam sollten sie weit ab jeder menschlichen Zivilisation ihr restliches Leben verbringen. Von den Worten des Wesens gerührt und um sich von seiner Schuld ihm gegenüber reinzuwaschen, willigte Victor ein. Und hier fängt die Scheiße an,
den Ventilator zu treffen.
Danke. Ja, ist doch wahr, oder?
Ja, absolut.
Genau. Also ich meine, das ist doch irgendwie, ich meine, Schuldgefühle sind eh ein ganz beschissener Motor für alles, aber das ist, wow. Wir stürzen einfach noch eine zweite Seele ins Unglück. Yay. Unter einem Vorwand reiste er gemeinsam mit Henry nach England und weiter nach Schottland, um auf einer kleinen Insel der Orkneys sein Werk zu vollenden. Doch er bekam Zweifel und befürchtete, dass das zweite Wesen genauso schlecht und böse werden würde wie das erste. Außerdem argwöhnte er, die beiden Kreaturen könnten Kinder zeugen, die Generationen später eine Bedrohung für die Menschen werden könnten. Ja, wir erinnern uns 1818, ne? Daher vernichtete er sein fast vollendetes Werk vor den Augen des Unholds, der ihm heimlich gefolgt war. Rasend vor Zorn und voller Wut erwürgte dieser aus Rache Henry und versuchte, den Mord Victor in die Schuhe zu schieben, was jedoch misslang. Darauf kehrte Victor nach Genf zurück und heiratete seine geliebte Elisabeth, also stürzen wir noch einen Menschen ins Unglück. Doch der Unhold, empört über Victors abermaligen Versuch, Trost und Liebe zu finden, während er selbst für den Rest seines Lebens allein und ausgestoßen bleiben musste, ermordete die Braut noch in der Hochzeitsnacht. Ja. Als wenige Tage später Victors Vater, durch die vielen schweren Unglücksfälle gezeichnet, an gebrochenen Herzen starb, machte sich Victor auf, um sein Geschöpf zu jagen und zur Strecke zu bringen. Wild entschlossen folgte er der Spur, die der Unhold ihm hinterlassen hatte, bis in die weiten Eiswüsten der Arktis. Ab abgezehrt und schwerkrank traf Victor schließlich auf das Schiff Waltons. Ja, und jetzt gibt es noch einen kleinen Absatz, Freunde, wir haben es bald geschafft. Ab hier führen abermals Waltons Briefe die Geschichte weiter, denn Victor Frankenstein stirbt nur wenig später. Nachdem das Eis Waltons Schiff wieder freigegeben hat, sieht sich dieser aufgrund einer nahenden Meuterei gezwungen, gegen seinen eigenen Willen die Heimkehr anzutreten. In einer darauffolgenden Nacht kommt Frankensteins Kreatur an Bord und findet ihren Schöpfer tot. In tiefer Trauer um ihre schlechten Taten und Abscheu vor sich selbst kehrt sie auf das Eis zurück, um im Feuer eines Scheiterhaufens den Tod zu finden.
Das ist sehr tragisch. So die gesamte Lebensgeschichte ist unfassbar tragisch.
Das ist total tragisch. Also erstmal hast du Victor Frankenstein, der Gott spielt, eine Kreatur erschafft, die und dabei auch noch schlampig ist, also er ist ein schlampiger Gott. Er erschafft eine Kreatur, die todunglücklich ist, wie ein Kind nicht erzogen, einfach selber lernen muss, klarzukommen, wobei natürlich eine Menge zu Bruch geht. Und anstatt dann die Verantwortung zu übernehmen, geht er hin und sagt, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, na klar erfülle ich deinen Wunsch, noch ein Wesen ins Unglück zu stürzen, das genauso shitty sein soll wie du, um das ich mich auch nicht kümmern möchte, kriegt dann ein Gewissen und sagt, ach nee, warte mal, eigentlich nicht, aber ich will mich auch nicht weiter um dich kümmern, also gehe ich zurück zu der Liebe meines Lebens, heirate sie. Und ich meine, klar, du hast eine Schneise der Verwüstung gezogen und bringst alle um, die mir irgendwie wichtig sind, aber hey, bei der Frau,
die Logiklücke schließe ich
bei
nicht.
Der Frau wirst du schon eine Ausnahme machen, die kann ja überhaupt nichts dafür. Boom, Frau tot.
Das hat ja keiner, das hat keiner erwartet.
Max, wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit?
Sie ist ein ganz fürchterlicher Vater. Sagen wir es mal so. Das ist ganz, ganz schrecklich.
Und wenn wir jetzt mal kurz die Brücke schlagen zu deiner kurzen Ausführung, was Hollywood daraus gemacht hat.
Hollywood hat Frankenstein zu einem brillanten, gut, das war er ja auch in der Geschichte, aber zu einem brillanten Wissenschaftler gemacht, der einfach nur wahnsinnig ist und dieses ganze diese Problematik, die er für sich selber gesehen hat, also diese Bedrängnis, diese wie nannte sich das jetzt? Dieses Schuldgefühle. Mein Gott, ich muss da einfach in Worten. Schuldgefühle. die er hatte, sind in
Punkt,
zu Anfang
auf den Psychopathenskala, Max, du kennst das Wort Schuldgefühle nicht.
Ich kenne das Wort, ich habe es nur nicht direkt gefunden, okay? Victor Frankenstein kannte anfangs die Schuldgefühle nicht für das, was er da geschaffen hat, sondern war halt total begeistert, wie ihr vorhin ja von mir gehört habt. Und was machte ihn dadurch noch viel schrecklicher eigentlich, weil er diese Erkenntnis sehr spät kommt. Gut, ich weiß nicht, so viel besser, ob das wirklich so viel schlimmer ist. Es ist beides nicht gut. Aber sie haben noch viel mehr in Hollywood verdreht. Zumal in einigen Verfilmungen gibt es Henry Serval nicht, oder Kerval, sondern da ist Victor Frankenstein nicht Victor Frankenstein, sondern Henry Frankenstein.
Also so ein
Sie sparen also komplett diesen Charakter. Ja, sie sparen halt einen kompletten Charakter aus, weil sie den wahrscheinlich nicht besetzen wollten und es irgendwie ein bisschen neu interpretieren wollten. Ne, das Werk ist damals schon 100 Jahre alt gewesen, als das in die Kinos kam. Also, ja, guck mal, was wir draus machen können. Und haben ganz, ganz wild diese Reihe ausgeschlachtet. Also mit ganz vielen unzähligen Fortsetzungen und immer irgendwelche Umschreibungen von dem Charakter. Hier, da Charaktere rausgestrichen, Charaktere hinzugefügt wie den berühmten Igor, der heißt eigentlich gar nicht so, aber also erst in einer späteren Fassung heißt er so. Deswegen diese Gehilfe, den Frankenstein ja so klassisch haben soll.
Aber ich dachte, Igor wäre der Gehilfe von Dracula.
Nee.
Aha.
Es kam erst, es hat sich so ein bisschen, kommen wir gleich zu, wo das herkommt. Also der ist halt da eigentlich mit entstanden, den er halt haben soll. Und diese Vermischung entstanden ist, in dem Zeitraum ein bisschen später, um genau zu sein, in 1958, das ist deutlich später, um ehrlich zu sein, kam die Hammer Studios. Das ist ein britisches Studio gewesen, also so ähnlich wie Warner Brothers oder sowas. Und die haben sich der alten, ja, Horrorfilme aus den 1930er Jahren bedient und haben sie halt neu aufgelegt. Das sind so ganz so Klassiker entstanden, wie eben Frankenstein. und so Sachen wie Dracula, wie wir ihn auch kennen, mit ganz die dadurch auch ganz ganz ja bedeutsame Karrieren gefestigt haben. Unter anderem eben, wo wir gerade bei Frankenstein sind, für Peter Cushing, den wir auch als ja der den Viktor Frankenstein gespielt hat, aber auch
Doktor
von Helsing. Ja, Doktor in mehreren Formen.
Ja, aber da war mein Doctor Who Fangirl-Radar läuft gerade voll Amok.
Ja, dann steige ich erstmal darauf ein. Peter Cushing hat nämlich damals auch im Doctor Who-Film Doctor Who and the Daleks
den Doktor gespielt.
Den Doktor gespielt, genau. Er hat noch einen weiteren Doktor gespielt, und zwar in Dracula, als Doktor von Helsing. Aber die Filme haben noch eine weitere Karriere, die wir gut kennen, an den Tag gelegt, und zwar die von Christopher Lee.
Saruman,
genau, in Herr der Ringe, Dracula, den namensgebenden Charakter. Und in Star Wars den Count Dooku.
Ach, Christopher Lee ist schon eine coole Socke.
Ja, der macht ja auch Musik und ja, echt
gute. Ja, ich weiß, richtig gute sogar. Ich verlinke sie in die Shownotes, Freunde, das lohnt sich.
Das lohnt sich wirklich, ja. Ganz, ganz klasse. Und eine krasse Stimme. Sehr beeindruckend. Aber ich glaube, das macht so ein bisschen so klassisches Bühnenschauspiel auch nochmal mit. Sehr beeindruckend. Ja, der hat, also diese Hammer Studios haben dieses moderne Genre wieder also dieses alte Genre an Horrorcharakteren aufgegriffen und ist in das verwandelt, was wir heute kennen. Natürlich sind da mit Einladungen eingeflossen, ne? Wie Igor bei sowohl Frankenstein als auch bei Dracula, ob das jetzt Igor ist oder irgendwie einen anderen Namen hat, ich glaube Fritz heißt er eigentlich, ist unerheblich. Die sind halt immer dadurch aufgetaucht und haben dadurch eine ganze Menge an Filmen in den Umlauf gebracht, die eigentlich als Genre schon längst vergessen waren.
Mhm.
Und es ist gut so. Es ist wirklich gut so. Dadurch haben wir nämlich ganz, ganz tolle Sachen bekommen. Eben auch, wie gesagt, Frankenstein, das als klassisches fehlgeschlagenes Experiment da steht und ein Wissenschaftler, das Klischee des verrückten Wissenschaftlers darstellt. Was wir gerne in Horror benutzen.
Ja, nicht, also das es ist, ich muss die Frage, also in meinem Kopf laufen gerade 10.000 Fragen zusammen, aber die drängendste, ist für dich der verrückte Wissenschaftler tatsächlich noch ein Horrorelement oder ist der, nein, kein Oder. Ist es für dich immer noch ein Horrorelement? Funktioniert das narrativ für dich?
Nicht mehr, aber das liegt einfach daran, dass ich es so oft gesehen habe. Also es ist halt zu sehr wiederholt worden und dann halt in andere Bereiche mit übergeflossen.
Also
ich meine, wir können ja kurz einen typischen Resident Evil Counter machen. Im Prinzip ist das ja das Gleiche. Also sie schaffen irgendwelche Monster, die sie nicht kontrollieren können.
Richtig, und das ist mittlerweile ja auch in so vielen Parodien, Comedy-Sachen verwurschtet worden, dass ich es einfach nicht mehr ganz ernst nehmen kann. Bei Frankenstein muss ich immer sofort an Herman Munster denken.
Ja, dessen Optik an die von Boris Karloff dargestellte Version angelehnt ist. Also dieser große, kantige Typ mit dem flachen Kopf.
Ja, der dann aber auch die beiden Bolzen rechts und links in den Hals gekriegt hat. Ich glaube, das hatte Boris Karloff noch nicht.
Nee, ich glaube, der hat bloß so eine Naht auf den Hals gemalt bekommen.
Ja.
Dass man sah, dass der Kopf nicht dazugehören
sollte. Kennst du die Geschichte dahinter, wie Boris Karloff die Rolle bekommen hat?
Da muss ich sagen, da habe ich nicht nachgeguckt. Also, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Kannst du da aushelfen?
Ja, also ursprünglich sollte die Rolle ein großer Star spielen, der aber, ich glaube, das war Bela Lugosi. Das ist ja aber jetzt, das müsste ich nochmal recherchieren, obwohl ich stehe zu dieser Pseudo-Unwissenheit, aber ich meine, es wäre Bela Lugosi gewesen, der kurz vorher oder vielleicht war das sogar noch im gleichen Jahr mit Dracula diesen immensen Erfolg hatte. Nur hatte Lugosi Angst oder Sorge, keine Ahnung, dass nachdem er halt diesen coolen Dracula gespielt hat, er mit einem nicht sprechenden Monster wie Frankenstein, wie Frankensteins Monster unterfordert sein könnte, weil in der klassischen Karloff-Verfilmung redet Frankensteins Monster nicht. Und das war die große Chance für Boris Karloff, der der hat schon ein paar coole Rollen gehabt, der ist auch schon etabliert gewesen, aber das war halt seine Rolle und sein Durchbruch,
ich glaube, dann,
behaupte ich jetzt mal.
Damit ist er auch heutzutage noch bekannt, als eben dieses, als Frankensteins Monster, weil er eben mit dem Make-up, was er bekommen hat und der Darstellung, die hat, also diese sehr mechanischen Bewegungen, die er als Mensch darstellen konnte, hat er das Bild von Frankensteins Monster unglaublich geprägt.
Ja.
Das stimmt. Das wusste ich so im Detail nicht, wie er da dran gekommen ist.
Ja, also das cool. ist, ich habe mal eine Doku über diese Zeit gesehen und das ist halt echt schon ein bisschen her. Ich muss da gerade in meinem Gehirn rumkramen. Aber Karloff war, glaube ich, auch eher, also der war halt Schauspieler, aber kein Künstler. Also der hat gesagt, naja, wenn ihr mich bezahlt, mache ich's.
Das hat mein Job.
Ja, genau. Und das ist was, das kannst du ja, also geht ja heute gar nicht. Also wenn du Schauspieler bist, dann bist du ja das ja, ach, deine Leidenschaft und da ist ja dein Herzblut dran und so. Und der hat halt einfach nur gesagt, ne, das ist halt der Job, mit dem ich meine Brötchen und meine Miete bezahle. Und das ist schon ganz cool.
Umso cooler ist die Leistung, die er da verbringen konnte.
Ja.
Also die Sachen sind ja trotzdem ziemlich groß.
Ja, klar. Der hat auch irgendeiner der Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass er die Rolle bekommen hat. Ich weiß zum Verrecken nicht mehr, wer das war, ob das der Regisseur war oder ob das der Mensch war, der das Drehbuch geschrieben hat, meinte, dass das Erste, was ihm an Karloff aufgefallen ist, unendlich traurige Augen war. Das passt ja wie Arsch auf Eimer, was diese Rolle angeht. Und ich finde das total stimmt. spannend, weil das hast du ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr so wirklich, dass das Schauspieler ein so ausdrucksvolles Gesicht haben, dass sie ohne Worte wirklich gut spielen kann. Also der letzte, wo ich es sehr bewusst wahrgenommen habe, das war Ron Weasley, der einfach als Charakterausdruck unglaublich ist. Also,
du meinst Rupert
Green,
ne?
Aber ich habe den halt nur in dieser einen Rolle gesehen. Ich kenne den in keiner anderen Rolle, deswegen kann ich nicht sagen, dass das ein Glücksgriff war oder ob der da einen guten Tag hatte, aber ich glaube...
Ja, stimmt, er ist da echt in der Lage, zu sehr beeindruckt zu gucken. Also, er hat eine starke Mimik, das stimmt.
Ja.
Ja, stimmt, mir fällt aber auch sonst auch keiner ein, wo die Mimik so bedeutsam ist. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr selten. Und wenn es nicht so selten ist, wird es leider wahrscheinlich nicht genug gewürdigt. Oder die haben dann meistens nicht so genug Erfolg. Mhm. Ha. Spannend.
Ja.
Guck mal. Also ist Ron Weasley Frankensteins Monster, oder wie?
Nein. Was ich noch... das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Was ich noch... mal kurz vorlesen wollte, ist, wie Frankensteins Monster tatsächlich im Buch beschrieben wird.
Oh ja, gerne.
Und zwar, lehn dich zurück, nimm dir einen Schluck Tee. Die gelbliche Haut verdeckte nur notdürftig das Spiel der Muskeln und das Pulsieren der Adern. Das Haupthaar war freilich von schimmernder Schwärze und wallte überreich herab. Auch die Zähne erglänzten so weiß wie die Perlen, doch standen solch Vortrefflichkeiten im schaurigsten Kontraste zu den wässrigen Augen, welche nahezu von derselben Farbe schienen wie die schmutzig weißen Höhlen, darin sie gebettet waren, sowie zu den runzeligen Antlitz und den schwarzen, aller Modulierung entbehrenden Lippen. Und er ist etwa 2,40 Meter groß.
Der Nachsatz killt mich gerade. Hat dein Oberschenkelknochen zu viel eingebaut, oder was?
Ja. War halt nicht besonders
wählerisch. Ich finde die Beschreibung tatsächlich, ja, sie ist gruselig, aber nicht so schrecklich wie, ja gut, wobei doch das mit den Haut über die Knochen, über die Muskeln gerade so, ja doch, das ist irgendwie mir seltsam. Ich ziehe meine Skepsis in der Sicht zurück. Ui. Je mehr ich drüber nachdenke, desto gruseliger wird das wie Oder das ist die Kreatur. Stimmt, in den Büchern, also in dem Buch, wird die Kreatur auch nur Kreatur oder Unhold genannt. Oder Dämon, aber niemals Monster. Mhm. Das ist tatsächlich ein Punkt, der erst sehr viel später aufkam. Ich weiß aber nicht genau, wann.
Ja, am Anfang ist die Figur auch nicht gut oder böse. Also sie ist ja kein Monster. Sie wird tatsächlich immer als Unhold bezeichnet. Sondern sie wirkt halt eher, naja, halt wie ein Kind. Ja. Ne? Und Kinder sind nicht gut oder böse. Kinder sind einfach.
Das war sehr philosophisch.
Danke. Ich halte nichts von dem Ansatz, dass Kinder aus Prinzip immer gut sind, weil ich glaube, dass Kinder einfach nur das sind, wie sie sind und Verhaltensmuster durch Erfahrung und so.
Ja. Ja, da bin ich voll bei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, doch, bin ich bei. Und gerade bei der Kreatur trifft das halt voll. Ich meine, er lernt bei Bauern heimlich lesen und sprechen.
Ja, 1818, ne? Mhm. Also das mit dem Sprechen, okay. Da weiß ich nicht, wie das Erlernen von Sprache funktioniert. Lesen halte ich aber für wirklich Nuja. Ja.
Vielleicht hat es, weiß nicht, ein paar besondere Augen bekommen.
Ja, also ich kann mir den Gedankengang von Mary Shelley kann ich aus Naiv-Autorensicht schon durchaus nachempfinden. Also jetzt denke ich, also wenn den Bauernkindern was vorgelesen wurde von ihren Eltern, dass er dann quasi im Buch nachgeguckt hat und sich gemerkt hat, was gelesen wurde und so verstanden hat oder gelernt hat, was Worte bedeuten. Das ist eine sehr naive Sicht davon, wie man lernt.
Mhm. Aber gut, es wird auch nicht beschrieben, wie lange da war.
Diese Dinge sind, glaube ich, auch nicht das Besondere an diesem Roman und da an der Erfindung, sondern einfach dieses komplett von einer Frau veröffentlichte Horrorbuch, das völlig indifferent einfach sämtliche Leben zerstört, die du in diesem Buch kennenlernst.
Also durch die Bank weg. Und sie beschreibt hervorragend, wie das damalige männliche Rollenbild war.
Ja, richtig. Aber ich meine, du musst dir überlegen, das Buch fängt ja damit an, dass Viktor Frankenstein von diesem Schiff gerettet wird. Oder von dem Captain. Und es endet damit, dass dieser Captain fast bei einer Meuterei Probleme kriegt. Jeder einzelne Charakter wird ins Unglück gezogen. Genau mein Humor.
Ja. Du machst kaputt, ja. Und das und das und das und das. Und die alle gehören dazu. Alle. Die kennst du ja? Oh ja, du kennst auch noch mit. Ja, wenn du dabei bist. Oh Mann.
Ja. Ich meine, ich verstehe auch total, warum Frankensteins Monster sich verhält, wie es sich verhält in dem Buch. Also das ist tatsächlich schön hergeleitet. Also im Endeffekt, ich meine, es hat. Erinnerst du dich an Adam aus der vierten Staffel von Buffy, dem Endgegner, der ja auch aus den verschiedenen Dämonen zusammengesetzt war und seine Schöpferin die ganze Zeit Mami nennt und anfängt, die Gesellschaft über das Internet und Überwachungskameras zu beobachten, um zu verstehen, wer er selber ist?
Ganz dunkel erinnere ich mich an den Charakter.
Ein ähnlicher, also Adam ist ganz klar von Frankensteins Monster inspiriert. Und das ist auch dieser Ansatz des Identitätsfinden oder der Identitätswerdung spiegelt sich in dem Buch halt wieder, weil wenn Frankenstein nicht abgehauen wäre und das arme Monster, weil ich meine, das Monster kann nichts dafür, dass es hässlich ist.
Nee,
das, ne?
Absolut nicht.
Und das arme Monster, also den armen Unhold, einfach nicht zurückgelassen hätte, sondern sich hingesetzt hätte und vernünftige Werte und Moral aufgebaut hätte und eine vernünftige Ethik und so.
Und gelernt hätte, wie man mit der Kraft umgehen kann, dass das vielleicht zu viel ist.
Genau, dass so ein armer Hals, wenn man den armen Bruder versucht, am Schreien zu hindern, bricht oder so, oder die Menschen schnell kaputt gehen. Wenn man ein 2,40 Meter großer Unhold ist, geht das halt schneller. Ich bin ein Zwerg, ne? Es braucht ewig, bis ich irgendwas kaputt mache.
Weiß nicht, eigentlich kannst du das bestimmt ganz gut.
Nur wenn ich wie eine Katze Dinge vom Tisch schiebe, während ich dich provokant angucke. Ich denke da an deine Nerdflex-Tasse, mein Freund.
Die steht nicht auf dem Tisch.
Ich weiß, dass sie auf die Fensterbank gestellt, weil sie dir vorhin fast runtergefallen wäre. Ich hab's gehört. Verdammt. Es mag ja sein, dass du mich nicht hören konntest. Nein, das stimmt ja nicht. Du hast mich ja hervorragend gehört.
Absolut.
Ja.
Ja, nee, die Tasse steht sicher, sagen wir es so.
Hast du eigentlich tatsächlich mal das Original gelesen?
Nee, aber bei der Recherche habe ich festgestellt, dass ich das möchte.
Okay, dann würde ich vorschlagen, ich setze den Link zu dem Google-Buch, weil das ist ja ein copyright-freies Buch, das man tatsächlich lesen kann, kostenfrei, einfach in unsere Shownotes und schick die dir. Schon mal vorab.
Oh, hervorragend.
Ne, dann kannst du da direkt im Urlaub lesen.
Ja, es ist ein gemeinfreies Werk. Ich meine, es ist 200 Jahre alt und trotzdem so unfassbar prägend für die Horrorgeschichten. Also es ist toll.
Ja, definitiv. Ah ja, Max, hör mal, hast du mal auf den Tacho geguckt?
Viertel vor Blub.
Hm? Ist schon bald wieder, ne?
Ja, ja.
Also an die Hörwiesen da draußen, ihr habt das Voraufnahmedrama nicht mitbekommen. An der Stelle nochmal liebe Grüße und vielen Dank für die Rettung von Felix.
Felix hat uns geholfen. Wir haben ihn nicht gerettet.
Nein, er hat den Podcast gerettet.
Ganz genau.
Wir sind immer noch in der Vorproduktion vor unseren Urlauben. Mhm. Das bedeutet, die Zeit ist knapp. Wir hätten keinen anderen Termin gehabt. Und Kekse und Liebe gehen raus.
Ganz, ganz viel davon.
Genau. Ja, gibt es ein Spiel, das du hast, wo Frankensteins Monster eine Rolle spielt, dass du jetzt den Hörwiesen mal spontan so als guckt's euch mal an?
Ach, ja, aber eher als Gegner und dann so ein bisschen beiläufig. Aber tatsächlich ist die Castlevania-Reihe, da bedient sich immer wieder dieses Wesens. Mhm, aber auch in vielen verschiedenen Varianten.
Okay.
Die nutzen sowieso alle klassischen Horrormonster. Also tut sie euch als Spiel an, die sind echt gut. Macht Spaß.
So viele klassische Horrormonster gibt es, glaube ich, gar nicht, ne?
Ja, der Werwolf, der Zombie, wobei der gar nicht so
klassisch
ist.
Der ist gar nicht so klassisch, das stimmt.
Dann das Frankensteins Monster und die Vampire.
Ja, und
ob
Geister.
Ob das jetzt Nosferatu oder Dracula. Ja, und Geister, genau. Ob das jetzt Nosferatu oder Dracula ist bei Vampiren, ist ja dann unerheblich. Das sind so die fünf.
Das kommt
fünf
drauf
Klassiker.
An, wenn du Vampire Live Spieler bist, dann ist das deutlich wichtig, ob du Nosferatu bist oder nicht. Weil als Nosferatu
aber alles sind keine
bist du
Kinder.
Ja dann irgendwie doch ein bisschen Frankensteins Monster, ne?
Ja, okay. Nee, da bist du ein Kind Nosferatu. Das, was ja ganz besonders hässlich gewesen sein soll. Mhm. Ja, okay. Vampire ist da ausgenommen, das Rollenspiel, okay?
Ach, sehr schön.
Oh, stimmt. Wenn ihr klassisch den Kram mal so spielen wollt, schaut euch die World of Darkness Sachen an. Da gibt es sogar eins, was sich genau mit dieser Kreatur-Thematik beschäftigt. Das heißt, glaube ich, irgendwas auch Promethean oder sowas. Also Prometheaner. Wie, ne? Das Buch ja ursprünglich auch heißt. Moderne Prometheus. Mhm. Ist ganz toll, da geht es um genau diese Sache.
Ich finde es noch ein Grund, an die Shownotes zu gucken. Boah, heute ist unser Infotainment aber wirklich gut.
Ja.
Ja, ja.
Stimmt, es ist ein ganzes Rollenspielsystem, was sich damit beschäftigt.
Rollenspiel. Ach ja, na gut. Max?
Ja?
Pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Ja, mach ich.
Sehr gut.
Wird mir wunderbar gelingen. Ich glaube, die werden auch momentan sehr trocken. Da kann ich, glaube ich, ganz gut ausweichen.
Bilder im Kopf. Alarm, Alarm, Bilder im Kopf.
Da kann ich nichts hören. Ja, das ist dein Kopf.
Ich weiß. Wir müssen dringend mal über Shaun of the Dead reden.
Oh ja, bitte.
Naja, du Max, ich muss jetzt wirklich langsam aufhören, weil ich hatte dir vorhin ja, von diesem komischen Teppichgeruch erzählt, den ich hier in der Wohnung habe, in der übrigens nur Laminat liegt. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Und die Wand neben mir ist irgendwie so wobbly. Ich muss mal gucken. Aber ich würde dann einfach berichten, wenn wir wieder aufnehmen.
Okay.
Alles klar. Liebe Hörwesen, macht's gut. Passt auf euch auf. Auch ihr lasst euch nicht von Zombies beißen.
Ja, bitte. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Ha 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 ha